Große Marken wie Google, Nike und Verizon wurden zu Unterstützern. Und selbst das Militär erlaubte 2011 in einem nie für möglich gehaltenen Umschwung offen queere SoldatInnen und sogar Ehen zwischen ihnen. Geschlossen durch Militärkaplane. Interessant an diesem Beispiel ist jedoch vor allem das Verhalten der OpportunistInnen. Denn was machten die Clintons und Bidens und all die mutigen Verteidiger der einzig wahren Ehe, als die Säulen zu wanken begannen? Sie änderten flugs ihre Meinung. Joe Biden, damals Vizepräsident unter Barack Obama, verkündete schon 2012, er habe seine Position weiterentwickelt. Ihm folgten kurz darauf Obama selbst, aber auch Bill Clinton und seine Frau Hillary, die sich noch 2004 für den Heiligen Bund nur zwischen Mann und Frau ausgesprochen hatte. Im Jahr 2014 fielen dann erste prominente Republikaner um, bis das Thema nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs von 2015 endgültig erledigt war. Homosexuelle durften heiraten. Denken Sie bitte an einige heutige, für Sie relevante PolitikerInnen. Wie schnell würden die in Schwanken kommen, falls sich die öffentliche Stimmung gegen sie wendete? Welche Themen liegen Ihnen am Herzen, die dem heutigen Zustand nicht entsprechen und für die Sie die Opportunisten eines Systems bräuchten? Die hoffnungsvolle Botschaft dieses zähen, jahrzehntelangen Kampfes für etwas so Einfaches wie das gleiche Recht auf Ehe ist: Manchmal mag eine Sache aussichtslos erscheinen, die Front dagegen zu stark. Doch es gibt immer einen Weg. Zumal in einer Demokratie mit ihren großen Freiheiten. Keine Gesellschaft ist völlig resistent, keine Machtstruktur immun gegen Veränderung. Eine besonders eindrückliche Veranschaulichung der Säulentheorie findet man bei Erica Chenoweth und Maria Stephan in ihrer Fallstudie zur iranischen Revolution gegen den Schah im Jahr 1979. Diese zog zwar ein autokratisches, misogynes Regime nach sich, gegen das heute zu Recht unter hohem Einsatz protestiert wird, doch sieht man daran auch, dass gewisse Gesetzmäßigkeiten von erfolgreichem Protest unabhängig von seinem letztendlichen langfristigen Ergebnis gelten. Im Iran der späten 1970er bewegte sich als erstes die erste Säule, der Klerus. Ein Netzwerk aus 9000 übers Land verteilten Moscheen half dabei, ins Land geschmuggelte Kassetten mit Reden und Anweisungen des späteren Ayatollahs Khomeini, damals zunächst im türkischen, dann im Pariser Exil, und seiner engen Ratgeber zu verteilen. Weil die Säule der Medien selbst noch unantastbar war, sorgten Blockaden in den Elektrizitätswerken für Stromausfälle während der Abendnachrichten des Regimes. Streiks in allen möglichen anderen Bereichen des Lebens, von Ölfeldern bis zur staatlichen Fluglinie, wurden Alltag. Beerdigungen von durch das Regime getöteten MitstreiterInnen wurden zu riesigen Trauermärschen und schweigenden Massendemonstrationen gegen den Schah. Immer mehr normale Abläufe des Alltages wurden gestört oder im eigenen Sinne beeinflusst. Dabei hielt man sich strikt an Gewaltfreiheit, auch verbal. Forderungen nach einem Tod des Regimeführers wurden nach Möglichkeit unterdrückt. Man wirkte in alle Säulen hinein und wollte die gesamte Bevölkerung mitnehmen. Die wichtigsten Loyalitätssäulen für den Diktator, das Militär und die Polizei, versuchte man ebenfalls Stück für Stück auf die andere Seite zu ziehen. Eine Übertragung autokratischer Beispiele auf Demokratien ist immer mit großer Vorsicht vorzunehmen. Was Chenoweth und Stephan dennoch leisten, ist eine mögliche Antwort auf die von ihnen aufgeworfene Frage, wieso so viele Bewegungen mit einem relativ geringen Anteil an der Gesamtbevölkerung gleichwohl einen tiefgreifenden Wandel erreichen konnten.